Also, zweite Runde. Verhältnis Rabbi, Jünger, Lehrer. Einfach nach den Begriffen schauen. Nach den Begriffen, die Lexikas nachschlagen. Und hoffen, dass jemand was dazu geschrieben hat. Findet man schneller was, manchmal muss man suchen. Und bei all dem, aber genauso, müsst ihr immer wieder eine Entscheidung treffen. Ihr könnt nicht allem und jedem hinterhergehen. Einfach zeitlich, das wisst ihr selber. Und ihr müsst für euch eine Entscheidung treffen, und das ist, wo ihr sagt, okay, das ist mir jetzt wichtig. Ich muss es wissen und ich will das verstehen. Und dann sagen, okay, das ist zwar, wäre schön interessant, aber das heißt, so eine Kategorie machen vielleicht. So sagen, okay, was ich unbedingt mir anschauen muss, was gut wäre anzuschauen, was schön wäre anzuschauen. Und vielleicht, wenn ich irgendwann mal Luft und in der Rente bin, dann könnte ich mich damit beschäftigen. So einfach, dass ihr so eine Kategorie macht und sagt, okay, zeitlich, da fange ich bei den Dingen, wo ich denke, es ist grundlegend. Für mich zum Beispiel wäre grundlegend Geografie für Segenezeret. Für mich wäre grundlegend das Lehrer-Schüler-Verhältnis. Für mich wäre grundlegend die Beerdigung, so wie sie abgelaufen ist zur damaligen Zeit, um das zu verstehen, was der junge Mann möchte und warum Jesus so reagiert, teilweise so herausfordernd. Ja.
Das hat ja auch irgendwo einen Sinn, dass Jesus einfach geschlafen hat und sich schlafen gestellt hat. Wollte er ja, dass wir praktisch in Situationen kommt, er nicht auf uns zu, sondern
wir. Genau. Und das ist eine Beobachtung, das ist eine, ich sage, eine gute Theorie, und die musst du jetzt belegen. Und das, weil es könnte sein, dass jemand kommt, ja, das ist halt deine Meinung. Ja, klar, aber dann musst du hingehen, dann guck, aber schau mal, das, was passiert, wie, weißt du, wie es auf dem See zuging, weißt du, und so. Und diese Dinge helfen, die deine Auslegung letztendlich, die du hast, und die finde ich gut, die zu belegen und zu stützen, auch für dich selbst, dass du sicher sein kannst. Gerade wenn man in der Verkündigung steht, dann oder im Weitergeben, ist es wichtig, dass wir feststehen, dass wir sagen können, so, ich denke, das ist so, und nicht, ja, vielleicht und so, dann geschieht das schon nicht mehr in Vollmacht oder in Autorität, weißt du, so. Und das hilft einem, dann selber fest zu werden. Okay, also, wie gesagt, solche Literatur. Dann Gerhard Mayer, ich finde ihn richtig gut. Den Gerhard. Und da gibt es eine Reihe, die gibt es schon in verschiedensten Auflagen, und die sehen unterschiedlich aus, von ganz alt bis ganz schon. Auf jeden Fall, die gibt es auch digital mittlerweile. Und das ist jetzt ein Teil vom Matthäus-Evangelium. Und er legt das Matthäus-Evangelium aus. Und am Anfang, bei meisten Kommentaren, gibt es eine Einleitung. Es gibt in Hintergrundinformationen, es gibt ein bisschen Bibelkunde, also das heißt, Einleitungsfragen müssen Sie auch behandeln, wenn Sie einen Kommentar schreiben. Und von daher, wenn ihr nach Einleitungsfragen sucht und wenn ihr Informationen haben wollt und sagt, okay, da könntet ihr auch fündig werden, dass ein Kommentator sich gute Arbeit geleistet hat, so einiges als Einleitung geschrieben hat. Es gibt verschiedene Reihen, das heißt vom verschiedenen Niveau. Ich würde sagen, das ist so ein bisschen das Einstiegsniveau hier. Und dann gibt es natürlich immer härtere Kost. Und bis zu ganzen wissenschaftlichen Abhandlungen, und die sind sehr schwer zu lesen. Aber in denen kriegt man noch mehr Details. Also man kann auch da arbeiten. Material und Arbeit gibt es genug. Das Gute ist, am Anfang arbeitet man noch intensiver damit, und ich denke, je tiefer der Brunnen wird, je mehr man in seiner Schatzkammer drin hat, umso weniger muss man später dann darauf zugreifen. Ja. So, am Anfang ist es noch viel, und dann hat man das schon so ein Fundus, wo man sagt, okay, ich weiß, ich habe mal über Matthäus 8 gepredigt, gelehrt, mich damit beschäftigt, ich weiß, wie die Lage im See Genezareth ist, das heißt, wenn ich es einmal gut gemacht habe, dann habe ich es zumindest, wenn ich es mir vielleicht sogar notiert habe, dann kann ich dann nachschlagen und habe diese Eckdaten. Das heißt, das mache ich nicht jedes Mal aufs Neue in dieser Intensität. Dann Bibelkunde im Neuen Testament. Das wäre Einleitung. das heißt Hinführung zum Neuen Testament, das wird sowas, und das ist auch Bibelkunde des Neuen Testaments. Das heißt, wird zu jedem einzelnen Buch wird eine Einleitung gegeben über diese W-Fragen. Wer hat es geschrieben, für wen geschrieben, warum geschrieben, wann hat es geschrieben, was ist da die Hauptbotschaft dieses Buches, wie ist es aufgebaut, was sind die Kerngedanken, was ist der Faden. Das wären solche Literatureinleitungen zum Neuen Testament. Das ist was, das war jetzt mein Job an der Bibelschule, das habe ich unterrichtet, unter anderem sowas. Und ich möchte heute mit euch zum Matthäus-Evangelium ein bisschen über die Einleitungsfragen nachdenken und ein bisschen damit arbeiten für heute, und dann denke ich schon gut. Und dann, das wäre auch eine andere, das heißt jetzt keine Einleitung zum Neuen Testament, steht vielleicht, doch, hier oben Hinführung. Apostel, Lehrer und Propheten, das ist eigentlich mittlerweile, es gibt es als ein Band, das ist jetzt einer von den drei, und er macht es richtig gut, sehr gut leserlich, er umschreibt das gut, schwierige Sachverhalte kann er gut beschreiben, und er macht hier eine Einleitung zu jedem Buch. Das heißt, wenn ich jetzt zum Matthäus-Evangelium mich jetzt beschäftige, dann setze ich mich hin und lese mal, was hat er als Einleitung darüber geschrieben. So könnte ich da einen Einblick bekommen. Ich kenne kaum eins, das so kompakt, präzise ist wie das. Das ist von John MacArthur, Basisinformation zur Bibel. Zum jedem Buch der Bibel hat er eine Einleitung geschrieben. Er hat etwas in kurzem Absatz, Richtung des Buches beschrieben, dann Autor, Abfassungszeit, Schlüsselpersonen, Hintergrund und Umfeld. Er hat sogar was zu der Zeit auf der Welt geschehen. Das Gesicht nicht, dass wir schnell hier irgendwie. Ich muss schnell weitermachen. Okay. Und dann Schlüsselpersonen, Gottes Wesen in diesem Buch, Christus in diesem Buch, Schlüsselworte in diesem Buch, Gliederung. Und dann zu gleicher Zeit am gleichen Ort der Erde, auch interessant, was geschah in China ungefähr. Lukas?
Du kannst von all diesen Büchern, wenn man sagt, es würde mir eins oder zwei kaufen, welches würdest du?
Ich würde das euch empfehlen. Das Coole ist, das glaube ich, es gibt sogar als Download. Also, wenn ich immer das PDF haben könnte, ich kann es ihm geben. Es gibt als kostenlosen Download. Gab es, ich glaube sogar, es gibt es noch. Wenn nicht, dann könnt ihr es bei mir bekommen, ich habe es als PDF-Datei. Das hier würde ich euch empfehlen, und das da, die beiden, finde ich gut. Das ist von Thomas Weißenborn. Genau, und das hier. Das Gute ist hier bei diesem, das macht der hier nicht. Wenn man sich mit diesem Werkzeug über Einleitungen beschäftigt, das wäre so ein bisschen ein Fundus an Literatur. Okay? Jetzt versuchen wir dann, wir werden das jetzt nicht im Detail machen können für unseren Abschnitt, weil das wäre, wir stoßen aber an, und wer sagt, okay, ich möchte weiterarbeiten, kann das eben tun. Aber einfach ein paar Dinge, damit wir ein Gespür dafür bekommen. Okay, für evangelikalen Kreisen ist das jetzt kein großes Thema, weil wir etwas. Das bedeutet nicht, dass wir dann dahinter gehen können, prüfen können, überprüfen können und verstehen können. Aber in der liberalen Theologie oder in der historisch-kritischen Theologie an den Unis ist das, hat nicht Matthäus das Matthäus-Evangelium geschrieben, sondern entweder ein Matthäus-Schüler oder eine ganze Matthäus-Schule. Das heißt, nachhinein haben irgendwelche Schüler das zusammengetragen, und dann hat man daraus das Matthäus-Evangelium. Die Hypothesen und die sind verwirrend, und das sind es nicht wert. So, ich gehe davon aus, und ich glaube, dass Matthäus es geschrieben hat. Wer war Matthäus?
Zöllner.
Genau, er war ein Zöllner. Noch?
Jünger.
Jünger, von wem? Jünger von Jesu. Wissen wir noch was über ihn? Sein Name? Genau, sein Name Levi. Das heißt, ich versuche Informationen über Matthäus zusammen, Hintergrundinformationen. Jetzt habe ich das Buch nicht dabei, ich glaube, das lag bei dir oben, gell? Zwölf ganz normale Männer, auch von John, geschrieben, ein Buch 12 ganz normale Männer, und der hat zu jedem Apostel etwas geschrieben. Es gibt ja, über manche kriegst du nicht viel, hast du nicht viel Information. Das ist eine Gabe, doch viel darüber schreiben zu können. Über die wenige Information viel zu schreiben und Sachen zu entdecken, und das ist interessant. Das wäre auch zum Beispiel, wo ich sage, okay, wer ist Matthäus? Und dann kann ich mal sein Buch von ihm lesen, dann denke ich, oh, interessant. Aber bevor ich das alles tue, immer, und das lasst mich, das, ich würde sagen, nicht alle haben Bücher zu Hause, nicht alle haben Zugang, aber alle haben die Bibel. Das heißt, wenn ich über Matthäus erfahren will, dann gucke ich mal einfach in die Bibel. Ich gehe in die Evangelien, ich gehe ins Matthäus-Evangelium, ich gehe in die Evangelien hinein, ich lese, ich schaue, was sagt mir die Bibel, wie habe ich das? Dann habe ich im Prinzip die Grundlage, das Material von John MacArthur, worauf ich dann, versteht ihr das? Immer, grundsätzlich. Erst Bibel, dann Literatur. Okay. Ja. Okay, woher kommt er? Ist er ein Grieche oder ein Jude? Okay, so wir haben einen jüdischen Hintergrund. Haben wir. Das heißt, ein Jude, der Matthäus als Jude, aber Matthäus ist so, wenn wir das Matthäus-Evangelium lesen, dann sehen wir, dass er permanent jüdische Gebräuche, jüdische Namen, Orte verwendet. Das heißt, er kennt sich darin sehr gut aus. Woran kennt er sich auch noch wahrscheinlich sehr gut aus? Gesetz. Okay, Gesetz. Was noch? Schriften, was noch?
Mit dem Zollrecht.
Zollrecht und somit auch mit?
Der Römer.
Money, money. So, ein Zöllner, Steuereintreiber. Und er weiß, was jüdische Gesetzgebung ist, was römische Gesetzgebung ist. Er weiß ganz genau, wo er sich verkauft hat, wo er den Römern anhängt, was das bedeutet, dass das gegen jüdisches Verständnis, Glauben, Abwenden und so weiter, er weiß, er kann mit Geld umgehen. Was glaubt ihr, was wird wahrscheinlich im Matthäus-Evangelium sehr viel vorkommen? Geldanheiten, Geldangaben, präziser. Nur als Beispiel, wer hat das Lukas-Evangelium geschrieben? Was hat er für einen Beruf gehabt? Er war ein Arzt. Was glaubt ihr, was taucht beim Lukas-Evangelium mehr auf? Genaue Angaben über Krankheiten. Matthäus, auch Lukas macht Angaben über Geldeinheiten, aber bei Lukas, auch Lukas macht Angaben über Geldeinheiten, aber Matthäus findest du präzisere Angaben über Geldeinheiten. Auch Matthäus macht Angaben über Krankheiten, aber bei Lukas findest du präzisere Angaben über, wenn es heißt, die Mutter hat ein Fieber, dann sagt Lukas nicht einfach Fieber, großes Fieber. So, weil das ist, da ist ein Arzt, der dann präzise hinschaut, also nicht einfach nur ein bisschen Fieber gehabt, das ist aber ein gefährliches Fieber, was die Mutter von Petrus hatte. Nur als Beispiel, ja. So, das sind präzise, bitte? Schwiegermutter, nicht Mutter, Schwiegermutter von Petrus. Ja, Petrus war verheiratet, das sagt Paulus auch. Ja, das, weil die Paulus vieles angekreidet wurde und sagen, ja, die nehmen ihre Frauen mit und so reisen mit denen, Ding ist voll gut, und ich? Guck mal, voll gut. So, ich kann das, in unserer Köpfung geht das nicht hinein, sagen, hey, wie kann das sein, dass Petrus seine Frau verlassen? Und jetzt wäre das doch gut, oder, also was wäre gut zu wissen jetzt? Zum Beispiel. Was wäre jetzt gut zu wissen über das Jüngerschaftsverhältnis? Je mehr Klarheit wir darüber bekommen, umso mehr verstehen wir, wie die Jünger, was sie verlassen haben oder wie sah das aus. Bedeutet es wirklich, dass sie nie wieder nach Hause gekommen sind? Und natürlich, weil die waren immer wieder bei der Schwiegermutter zumindest. Also die anderen haben sich damit auseinandergesetzt und das macht Spaß. Das ist gute Arbeit. Okay, Matthäus, wir haben ein Juden, der ein Zöllner war, der sich in guten Geldeinheiten eben auskannte, der sich gut im Gesetz auskannte. So ein Jünger Jesu. War er von Anfang an dabei? Also er war nicht der Erste, der berufen worden ist, gell? Schaut mal Kapitel 9. Kann jemand da 9 bis 13 lesen?
Barmherzigkeit und nicht Opfer. Denn ich bin nicht gekommen, Gerechte zu berufen, sondern Sünder zu büßen.
Okay. Hier haben wir sogar unmittelbar in unserem Zusammenhang einen Bericht über die über Matthäus und wie er zu Jesus und seinen Jüngern wurde. Einfach ein paar Fakten. Also Matthäus, Zöllner, Levi, Jude, dann Jünger Jesu. Inwieweit hilft das uns, über den Autor, über Matthäus, diese Dinge, um unseren Text besser zu verstehen? Wie gibt es einen Bezug dazu? Wir werden jetzt gleich dazu kommen. Was ist das wichtige Thema im Matthäus-Evangelium? Nachfolge. Es zieht sich durch das ganze Matthäus-Evangelium. Nachfolge, Jünger sein, Jesus nachfolgen. Wir bekommen unmittelbar in Kapitel 9 eine Information, wie Matthäus Jesus nachfolgte. Was sehen wir in unserem Text, Vers 18 bis 22, über die Nachfolge? Was haben wir da schon gesehen? Oder was denkt ihr, um was geht es da? So endet es. Vers 28, Vers 16 bis 20 lese ich. Die Elf aber gingen nach Galiläa, an den Berg, wohin Jesus sie bestellt hatte. Und als er sie sah, das ist der Auftrag, den er wie kein anderer am Ende des Evangeliums beschreibt. Nur er macht das so stark hervor. Wie Matthäus hat ganz starkes an Jünger. Matthäus Evangelium letztendlich ist ein Jüngerschaftsbuch. Das Matthäus Evangelium ist so aufgebaut, um das deutlich zu machen. Evangelium ist sehr, sehr wichtig, dass man weiß, dass Matthäus sein Evangelium thematisch aufbaut. Nicht zeitlich, nicht zwingend. Es gibt Ereignisse, die ordnet er wirklich bewusst zeitlich, also, oder die sind zeitlich hintereinander geschehen, aber das ist nicht sein Kriterium gewesen bei der Anordnung vom Stoff. Sondern er hat ein Anliegen und dann wird dieses Anliegen kommuniziert und dann wird überlegt, okay, um das zu sagen, was brauche ich für ein Ereignis, was brauche ich für ein Gleichnis, was brauche ich für eine Geschichte, was kann ich aus dem Leben Jesu nehmen, um das deutlich zu machen. So, das heißt, es ist angeordnet, es ist konstruiert. Das Matthäus-Evangelium ganz stark konstruiert. Das heißt, wenn du einen Abschnitt liest, musst du deine Aufgabe ist nicht erstmal, bin ich zeitlich da in der richtigen Reihenfolge, sondern warum stellt Matthäus diesen Abschnitt genau an diese Stelle? Er teilt den Stoff oder das Konstrukt oder das Gerippe für das ganze Matthäus-Evangelium sind die Lehrblöcke. Das heißt, ich habe sie euch schon mal ein bisschen vorgemacht, an der Tora orientiert hat. So, es gab 5 Bücher Mose und da sind 5 Lehrbücher Jesu. Wer hat's? Können wir zusammen sammeln? Der erster Lehrblock. Bitte?
Kapitel 1 bis 5.
Nein. 5 bis 7, was ist da? Könnt ihr kurz reinschauen? Die Bergpredigt. Wer hat eine Idee? Kapitel 10. Und das ist die Aussendung, gell? Nachfolge zu tun, ja? Das hat. Aussendung, da ist das der 12 oder ist was? Der 12, gell? Ich schreibe mal Aussendung. Okay, dann kommt ein Abschnitt, Matthäus 13. Das sind die Gleichnisreden. Okay, Gleichnisse. Gleichnisse. Als nächstes. Jawohl, jetzt da sind wir bei der 18, das ist die sogenannte Gemeinderede. Und dann? 24, da kommt noch der Abschnitt mit dazu, Kapitel 23 bis 25. Und zwar gibt es da 2 Themen, also 23 und 24 bis 25. Schluss? Habe ich was falsch gesagt? 23 ist Wehrufe über schriftgelehrten Pharisäer. Das ist Kapitel 23, die Wehrufe, Wehrufe. Und Kapitel 24 bis 25, das ist die berühmte Endzeitrede. So. Das sind die Lehrblöcke. Das heißt Folgendes. Jesus Christus, Matthäus stellt Jesus Christus als den König vor, schreibt über seine Herkunft, über seine Geburt, so er führt sozusagen den König ein mit Kapitel 1 bis 3. Ich überschreibe das oder ich mache das mit T, mit das für Taten, okay? So, das heißt, es gibt zwei Dinge im Matthäus-Evangelium, die bestätigen, dass Jesus der ist nämlich der Sohn Gottes, der König, und zwar indem er, was er tut und was er sagt. Das findet ihr in jedem Evangelium. So, aber das Gleiche wird in jedem Evangelium etwas anders dargestellt, mit anderen Werkzeugen oder anderen Struktur. So, im Gottesdienst mache ich gerade Markus-Evangelium. Im Prinzip das Gleiche, nur eine andere Nuance oder eine andere Perspektive haben wir. Es geht ums Gleiche. Jetzt wird bestätigt, hier geht es um die Geburt Jesu, um sein öffentliches Auftreten dann, die Taufe. So beginnt, ja. Habe ich bis drei gemacht, gell? Hat schon alle abgeschrieben. Und keiner gemerkt, da fehlt ja eins. Entschuldigung. Bis vier natürlich. Weil das ist ja fünf. Ich entschuldige mich. Ja. Eins bis vier, so. Und dann kommt, und jetzt, er führt den König ein und das Erste, was Matthäus bringt, er bringt den ersten Lehrblock und sagt, dieser König, wie ist sein Reich zum Beispiel? Die Bergpredigt. Wie kommt man in sein Reich hinein? Was sind die Merkmale seines Reiches? Der König spricht, der König lehrt, der König sagt, die Ethik, die Moral, die Gerechtigkeit des Reiches ist so. Wer hat Anteil an diesem Reich? Und wenn man in diesem Reich ist, was bedeutet das für einen? Der König stellt sein Reich vor. Der König stellt das Wesen seines Reiches vor. Kapitel 5 bis 7. Lehrblock, Lehre. Dann geht er weiter und nachdem er das gemacht hat, zeigt er wieder Taten und sagt, dieser König ist wirklich der König. Warum? Schaut mal doch, was er tut. Kapitel 8 bis 9. Schaut doch, was er tut. Er guckt mal seine Taten an, seine Machterweise. Er ist wirklich der König, er regiert. Wo sind wir in unserem Text? Kapitel 8, richtig? Seht ihr? Kapitel 8 ist, sind wir wo, in einem Lehrblock oder im Tatenblock? In einem Tatenblock. Und wozu ist er da? Um zu beweisen, Jesus Christus ist wirklich der Sohn Gottes. Weil er, und dann muss man sich an, wie zeigt Kapitel 8 bis 9, wer Jesus ist, gell? Okay, und wenn ich jetzt diesen Abschnitt mir genau anschaue, in Matthäus 8, guck mal mit mir das kurz mal an. Es beginnt mit, okay, Heilungen. Dann vom Aussätzigen, richtig? Dann einem Hauptmann, dann der Schwiegermutter von Petrus. Und dann überspringen wir ganz kurz unseren Text und schaut mal Vers 28, Wiederheilung, Kapitel 9. Okay? So, und zwischen diese Heilungen kommt diese Geschichte bei uns mit Menschen, Jünger kommen, wollen nachfolgen, die Sturmstellung und diese Dinge. Immer mehr. Aber das heißt, alle Ereignisse, die jetzt stattfinden, haben einen Zweck, vom Kontext des Matthäus-Evangeliums, haben diese Ereignisse einen Zweck, zu zeigen, wer Jesus ist, okay? Was lernen wir aus unserer Geschichte, wer Jesus ist? Über die Schöpfung? Und über was noch? Bitte? Okay, in unserem Abschnitt? Unser Abschnitt? Ja, das ist gar nicht schlecht. Über was ist er noch her? Wir haben gesehen, er ist her über die Schöpfung, über Wind und Wellen, über Meer, über das Galiläische Meer. Das Gesetz über? Wie über Menschen? Wie zeigt sich das? Okay. Was noch? Bestimmte. So, es gibt Verheißungen vom Alten Testament, von Jesaja zum Beispiel, wenn der Messias kommt, wird er das und das und das tun. Und Lahme werden gehen, Blinde werden sehen. Und als Johannes sagt, ja, bist du es, sagt Jesus, hallo, was steht über mich, schau mal, was da ist. Und das gab so messianische Zeichen und zum Beispiel Wunder oder Dämonen werden ausgetrieben. Und auch die schriftgelehrten Pharisäer und die haben auch Dämonen ausgetrieben. Und da gab es eine Praxis, wie das getan wurde. Sie haben gesagt, wie heißt du, Dämon? Und dann befallen. Der Dämon hat Namen gesagt, und dann haben sie den Dämon angesprochen mit Namen und solche Dinge. Und als Jesus dann einen Taubstummen zum Beispiel Dämonen austreibt, ist das für jeden in der Umgebung eigentlich absolut klar, das kann nur der Messias. Weil er muss ja nicht mal fragen, wie sie heißen. Er kann ihn einfach befehlen, ohne dass er ihren Namen, er weiß, wer die sind. Das kann ja nur der sein. So, das ist Matthäus 12 zum Beispiel, wo die dann sagen, mit dem Beelzebul. Obwohl es absolut klar ist, dass ein messianisches Wunder, das gerade passiert ist. So, okay? Aber hier, wir sehen, Jesus, wir halten einfach nur mal fest, da müssen wir uns schauen, wie wird das denn? Er hat Macht über Menschen und er hat Macht über die Schöpfung. Das heißt, im Kontext sehen wir Macht über Krankheiten, Macht über Dämonen, Macht über Menschen, Macht über Schöpfungen, Macht über Krankheiten, Macht über Dämonen. Er hat seine Taten beweisen, wer er ist. Und so kommt, und nachdem das gezeigt wurde, wer er ist, kommt Thema, okay, was bedeutet einer, seine Jünger zu sein? Wie kommt man hinein? Wie wird man sein Jünger? Was bedeutet, welche Maßstäbe werden angelegt an die Jüngerschaft? Matthäus 5 bis 7. Dann wieder wird er als König vorgestellt und dann wird gesagt, was bedeutet Aussendung der Jünger? Hingehen, Auftrag der Jünger. So, geht und verkündigt und Vollmacht, all diese Dinge. Dann kommen wir zum nächsten Abschnitt, Kapitel 11 bis 12. Das ist der nächste Tatenblock. Auch da geht es darum, um zu zeigen, wer er ist. Aus Zeitgründen werden wir das nicht alles anschauen. Dann 14 bis 17, ein Tatenblock. Und dann noch einmal 19 bis 22. Ein Tatenblock, der uns das zeigt. Und dann kommt der berühmte, am Ende nochmal das Ende. Und dann Kapitel 26 bis 28. So, das ist so im Matthäus-Evangelium aufgebaut. Das heißt, hier sehen wir diese klassischen Geschichten, die wir so kennen. Was Jesus getan hat, Zeichen, Wunder und diese Dinge, zack, 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 zack. Und zwischen diesen Geschichten eigentlich, zwischen der Erzählung, was Jesus alles getan hat, flechtet Matthäus ganz raffiniert und ganz gewollt und ganz gezielt solche fünf Lehrblöcke. Warum sage ich das? Am Ende heißt es, macht Jünger. Und die Frage, ja, wie macht man Jünger? Und dann hier und hier haben wir ein Jüngerschaftsprogramm. Okay? Hier, was bedeutet Jünger zu machen, ist das hier, wie man Jünger macht. Lernen wir in diesen Lehrblöcken, was gehört zur Jüngerschaft, zur wahren Jüngerschaft dazu? Das sind diese einzelnen Lehrblöcke. Und ich muss wissen, wenn ich einen Predigttext habe oder einen Bibeltext habe, eine Jugendstunde, was auch immer, ich muss wissen, wo ich im Text mich befinde. Und dementsprechend muss ich mit dieser Intention auch diesen Text auslegen. Okay? Wenn es in diesem Text darum geht, was macht ein Jünger aus, dann weiß ich ungefähr, wo muss ich hin. Und dann muss ich überlegen, wie hilft mir dieser Inhalt hier, das zu verstehen, das deutlich zu machen. Muss ich leisten. Genauso, wenn ich hier bin, in unserem Text, ist unser Text, die Intention ist zu beweisen, wer Jesus Christus ist. Und jetzt ist das Interessante, dass Matthäus Folgendes macht. Er flechtet das Thema der Jüngerschaft, ja? Dieses Thema der Jüngerschaft immer, immer und immer in den Text. Im Prinzip ist das so wie ein roter Faden, der sich durchzieht durch das ganze Matthäus-Evangelium und hier den Höhepunkt findet. Nur als Beispiel. Selbst wenn er erzählt, dass jetzt jemand kommt, dann erzählt er, jemand kommt und will ihm nachfolgen. Zack, ist das Thema der Nachfolge mit eingeflochten. Und dann in der Art und Weise, was Jesus tut, was er mit denen redet, was er mit denen macht oder nicht macht, flechtet er mit hinein, das Thema der Nachfolge wird behandelt, wird vertieft. So, nur als Beispiel, was lernen wir über Nachfolge oder über Jesus, wer ist, und mit dem Thema der Nachfolge aus unserem Text? Wird uns da deutlich. Das Ganze geht es um zu zeigen, was er alles kann, oder? Seine Souveränität, seine Herrschaft. So, seine Herrschaft auch über die Menschen. Wie spielt seine Herrschaft und Nachfolge, wie kommen sie hier zusammen? Versteht ihr, worauf ich hinaus möchte? Okay, das jetzt zurück zu Jesus selbst. Das sind die Folgen, die du nennst, die sind richtig, aber aus seiner Perspektive. Ich finde das voll gut und zu dem muss ich schmunzeln. Wisst ihr, was ihr macht? Ihr seid sofort bei euch. Merkt ihr das? Was wir machen müssen, wir sind sofort da. Was ist Nachfolge? Und bevor wir, okay, was muss ich machen? Ich muss verleugnen, all diese Dinge. Das spielt mit hinein, aber zu schnell. Wir lernen erstmal, wen kennen hier? Uns? Ihn. Das ist wichtig. Wir lernen etwas über Jesus. Er ist der König und er lehrt, was Nachfolge bedeutet. Ja? Aber was lernen wir über ihn? Das heißt, er ist Nachfolge aus seiner Perspektive. Und dann, was hat das mit uns zu tun? Welche Folgen hat das für uns? Ich weiß, das ist vielleicht spitzfindig von mir, aber das ist so wichtig, weil wir zu schnell schon bei der Anwendung sind. Ohne richtig zu verstanden haben, was macht Matthäus da? Ich mache Folgendes. Guckt mir diesen ersten Abschnitt an und schaut mal, findet ihr eine Reaktion von den Nachfolgern? Seht ihr, was sie dann danach gesagt haben? Seht ihr, was sie getan haben? Haben sie gesagt, hey, das ist aber voll fies, Jesus? Oder, und dann sagt der eine, nee, der Preis ist mir zu hoch. Oder andere sagt, nee, ich muss doch meinen Vater begraben. Das wäre super interessant, gell? Es wäre doch spannend zu wissen, wie haben sie reagiert. Wieso schreibt er das nicht?
Es geht hier um
Jesus. Weil der Nachfolger nicht im Fokus steht.
Der Befehlende
steht im Fokus. Versteht ihr? Guckt genau hin. Weil ich weiß von mir selbst, wir sind so schnell dabei. Das ist auch so eigentlich schon gut. Aber ich sage, wenn wir den ersten Schritt nicht tun, sind wir da beim zweiten und darum haben wir oft keine Kraft.
Das ist vielleicht auch das, was man hätte sagen möchte im Kapitel 9, wo der Levi beruft, er sagt, folge mir nach und der folgt. Also es kommt auf den an, der ruft und es ist ein Unterschied, ob man freiwillig kommt, also ob man aus eigenem in Antrieb kommen möchte oder ob Jesus ruft.
Aber richtig, zuerst mal ist der Rufende. Ja. Es geht um den, der in die Nachfolge ruft, aber hier kommen welche zu ihm. Hier kommen welche zu ihm. Und was macht Jesus? Wie wird er als der Lehrer jetzt vorgestellt? Ah, richtig. Und warum macht er das? Das ist richtig. Ich ringe mit euch. Ist okay, wenn ich so blöd frage. Es ist nicht ich entwerte eure Aussagen nicht. Ich sage nicht, sondern ich will einfach bestimmte Sinne schärfen. Bestimmte. Okay. Sehr gut. Ja, sehr gut. Er entlarvt ihre Motive. Indem er, und wenn wir seine Antworten schauen, die geben uns die Antwort, dass er irgendwie auf den ersten Blick antwortet, ja komisch. Wieso sagt das so? Die Füchse haben gruben, hä? Was haben da denn? Er will ja damit was sagen.
Eigentlich spricht er sehr direkt und klar.
Okay. Was sagt das über ihn? Entschuldigung. Ja, das ist richtig. Was sagt das nochmal? Ah, ich kann es.
Interessant ist, dass die Jünger, die Jesus ruft, die sind
Okay, ich gehe nochmal einen Schritt. Alles voll gut, alles merkt euch das, alles, was ihr gesagt habt, voll gut. Ich will noch einen Schritt.
Die Nachfolgerschaft ist eine andere, wie sie es vielleicht von den
anderen. Wer ist Jesus? Der König, wie zeigt sich seine Königherrschaft in diesem Abschnitt?
Dass er kleiner sich macht wie die Vögel und.
Oh, das ist auch ein guter Gedanke. Das ist ein guter Gedanke. Das ist ein guter Gedanke. Er hat Macht. Entschuldigung.
Der König sucht sich seinen Nachfolger aus. Also er ist nicht auf.
Was tut er? Wie macht er das? Kommt jemand und sagt, ich will Nachfolger, gut. Ja, schön. Ja, noch einer mehr. Wahrscheinlich, wenn ich sage, killt die mich gleich. Ja, das muss echt gut werden jetzt, gell? Okay, ich frage andersrum. Ich bin mir sicher, ihr wisst das und glaubt das und seht das auch. Nur ich frage so blöd, weil ich will euch da etwas deutlich machen. Was lernen wir in der Begebenheit in Kapitel 8, Vers 14? Was lernt ihr da über Jesus zum Beispiel? Als Jesus die Schwiegermutter heilt. Was lernt ihr da? Ganz, ganz grob jetzt mal. Über Jesus. Was lernt ihr über Jesus? Genau. Und was bedeutet das? Wie kann er Herr über Krankheiten sein? Ja. Wer ist er? Er ist der Schöpfer. Er ist der, der spricht und die Flucht des Sündenfalls wegnimmt. Er ist der, der die Krankheit befehlen kann und sie hört auf. Überlegt mal. Er kann sagen, den Viren hört auf und die hören auf. Ist doch Wahnsinn. Er kann sagen, stellt die Zellen, stellt euch wieder her und sie stellen sich wieder her. Überlegt euch mal. Das kann er machen. Er ist der Schöpfer, weil er Macht und Gewalt hat über die Schöpfung. Okay? Wird uns dieser König und seine Herrschaft vorgestellt. Über was regiert er denn? Ja, selbst über die Viren, selbst über die Zellen, über die regiert er. So. Und jetzt geht es da in unserem Abschnitt. Er ist, in dem zweiten Abschnitt ist es sehr einfach, er ist auch der Herr über die Natur, er spricht und die Wellen beruhigen sich. Und er ist der Herr auch über die Menschen, okay? So weit sind wir. Er ist auch der Herr über die Menschen. Aber wie zeigt uns dieser Abschnitt, dass er der Herr über die Menschen ist? Ja, das finde ich natürlich sehr gut. Ja, aber immer noch nicht das, worauf ich hinaus möchte. Vielleicht bin ich dann. Voll gut. Wir sind so nah. Ich komme und sage, ich will dir nachfolgen. Woher weißt du, dass ich es ernst meine? Ich will dich lieben. Woher weißt du das? Ich will dir folgen bis in den Tod. Woher weißt du das? Er sieht das Herz, er ist der Herr. Die reden etwas, die sagen etwas, die meinen etwas, aber er weiß ganz genau, was du da meinst. Du denkst, du willst mir nachfolgen? Weißt du was? Der Grund, warum du mir nachfolgen willst, ist, du willst etwas von meinem Ruhm abhaben. Du willst etwas von meinem... du willst genauso viele Leute hinter dir haben. Du willst auch so eine Riesenmenge. Du willst gern auch heilen. Oh, wenn ich heilen kann, dann kann ich auch gut Geld machen. Kommt ein Schriftgelehrter, Pharisäer, der ist schon ausgebildet. Er ist schon ein Profi. Er ist selbst ein Lehrer. Und jetzt, okay, cool, wenn ich diese Ausbildung auch noch mache, hey, dann laufen sie mir hinterher. Ja, schau mal, wie viele Leute Jesus hinterherlaufen. Jesus, ich will dir nachfolgen, wohin du willst. Und wir würden sagen, oh, so ein Ernster. Oh, heute kam einer in den Gottesdienst, der will es echt ernst meinen. Der will sogar egal nach Brasilien gehen und was weiß ich. Und Jesus sagt, und Jesus weiß ganz genau, welche Motivation dahinter steckt. Was ist deine eigentliche Antriebskraft? Und in der Antwort Das ist also in diesem Text so genial. In der Antwort sehen wir eigentlich, was Jesus im Herzen von diesem einem Nachfolger sieht. Wir lernen in diesem Abschnitt noch nicht mal, was unbedingt Nachfolge jetzt in Konsequenz alles bedeutet. Oh, das kriegen wir als Zugabe. Wir lernen, versteht ihr, worauf ich hinaus möchte? Wir sind so schnell dabei, was muss ich tun als Nachfolger? Dass wir übersehen, wer ist der uns in die Nachfolge? Wer ist dieser Jesus? Er kennt mein Herz. Ich will dir, Jesus, nachfolgen. Lass mich meinen Vater begraben. Geht es dir wirklich um deinen Vater? So, in der Antwort von Jesus, er kennt die Herzen. Er ist wer? Er ist der König. Er ist der Schöpfer. Macht über die Schöpfung, kennt sie durch und durch, befiehlt. Macht über jeden Dämon, er kennt sie, befiehlt. Er hat Macht über die Wellen, er kennt jede einzelne Welle, befiehlt. Er hat Macht über die Menschen, weil er sie kennt, durch und durch. Wie wird Jesus vorgestellt? Seid ihr mir böse, dass ich so jetzt darauf rumgehe? Versteht ihr, was ich meine? Das ist so gut, das ist so nah, aber es ist immer noch so, das ist immer noch, oder wir sind da aber schon in der Anwendung, weil wir so gern in der Anwendung sind. Weil wir so gern praktisch, was bedeutet das? Gut, aber nicht zuerst. Wir müssen erst den König kennenlernen. Und die Evangelien, die beschreiben uns zuerst, wer ist der König? Und wenn wir ihn dann auf dem Hintergrund dessen, der die Herzen auch der Menschen kennt und Herr auch über sie ist, was bedeutet Nachfolge? Wenn er mein Herz kennt, wem sollte ich dann nachfolgen? Und dann frage ich mich, kann ich vor ihm etwas vorspielen? Kann ich sagen, hey, ich meine es voll ernst. Also er kennt mich eh, der weiß ganz genau. Versteht ihr, was ich versuche zu machen? Zwingt euch, fragt Matthäus, deswegen versuche ich, das ist ja Einleitungsfrage. Was ist die Intention von Matthäus? Was ist sein Anliegen? Wohin will er? Er will Jesus vorstellen als den Sohn Gottes, als den König, als den Herrscher. Und dann wird sein Herrschaftsbereich in den Tatenblöcken demonstriert und in den Lehrblöcken vorgestellt. Es geht um ihn. Und dann lernen wir daraus, was bedeutet das dann für mich? So, ich mache jetzt mal kurz ein Zwischenergebnis. Wenn ihr eine Überschrift über unseren Abschnitt geben würdet, was würdet ihr sagen, um was geht es da? Versucht man das mal in ein, zwei Sätzen zusammenzufassen. Was würdet ihr sagen, um was geht es eigentlich in diesem Abschnitt? Oder um wen? Ich denke, wir sind schon auf gute Spur. Okay, weil das, was du gesagt hast, das können wir sogar als Überschrift über das ganze Matthäus-Evangelium geben. Das heißt, diese Überschrift ist noch viel zu weit. Okay, aber schon mal gut. Okay. Auch das ist sehr gut. König, Jesus der König, dem man nachfolgt, wäre eine Überschrift. Okay? Okay. Jesus, Kenner der Herzen. Und jetzt mit diesen Überlegungen, wie kann ich das in einen Satz, ein, zwei Sätze zusammen, versuche ich die Botschaft dieses Abschnitts zu erfassen. Das sage ich immer noch. Sammy, reden wir darüber, gell, bei der Vorbereitung Predigt. Wenn du über den Abschnitt nicht in einem Satz sagen kannst, was ist das Thema, hast du keine Botschaft. Wenn du nicht sagen kannst, es geht hier darum, weil das musst du vermitteln. Wenn du das nicht selber weißt, um was es geht, dann wirst du schwerlich den anderen das auch beibringen können, um was es in diesem Abschnitt geht. Und wann weißt du, ob du es verstanden hast, wenn du die Botschaft in ein, zwei Sätzen auf den Punkt gebracht hast? Und du sagst, es geht in diesem Abschnitt geht es darum. Und dann ist es dein Anliegen zu sagen, und wie kann ich diese Botschaft, dieses Thema, diese Hauptbotschaft, wie kann ich es erklären? Wie kann ich es kommunizieren? Jesus kennt das Glauben. In dieser Richtung müssen wir arbeiten, müssen wir denken. Ich sage euch, wie ich das gemacht habe. Aber ich habe schon rumgegrübelt, ihr könnt es gut finden oder verwerfen. Nachfolge auf dem Prüfstand des Allmächtigen. Nachfolge auf dem Prüfstand und jetzt des Allmächtigen, der alles hat und alles kann und alles kennt. So, Da steht die Nachfolge auf seinem Prüfstand. Er ist der, der die Herzen kennt. Und er kann ganz genau sagen, ob die Motivation letztendlich nachzufolgen. Wir werden beim nächsten Werkzeug, ist das schon nächstes Werkzeug? Beim nächsten Werkzeug. Ich merke, ich komme gerade voll schwierig mit dem Artikel zurecht. Irgendwie schön. Beim nächsten Werkzeug kommen wir dazu, dass wir uns die Parallelstellen anschauen. Das heißt, das hat was mit Kontextarbeit. Kommen wir zu meinem Lieblingswerkzeug, zum Kontext. Da werden wir uns damit auseinandersetzen. Und wir werden, und das ist wichtig, das werde ich euch zeigen, dass, schaut mal, hier in unserem Abschnitt, wir sehen keine Reaktion, wir sehen nicht die Auswirkungen, wir sehen nicht, ob sie es verstanden oder nicht verstanden haben, wir sehen nicht, ob sie doch trotzdem mitgegangen sind. In Lukas, ich glaube, im Lukas-Evangelium sehen wir sogar, dass es noch einen anderen gab. Es ist nicht... Der auch, aber in diesem Zusammenhang kommt einer und dann ist die Rede von Pflug. Ja, da gibt es noch einen, aber den erwähnt Matthäus gar nicht. Und das ist jetzt, ja, wir können jetzt alles rekonstruieren und alles zusammenbasteln, aber der Punkt ist, warum macht Matthäus das nicht? Und ich sage, weil er einen Schwerpunkt verfolgt. Und der Schwerpunkt ist nicht in erster Linie, was muss ich denn tun, sondern wer ist Jesus? Das ist der. Und in der Art und Weise, er spricht über diese, aber er stellt den vor, der sie ganz genau kennt. Er will nicht so sehr gerade zeigen, okay, was musst du alles aufgeben? Er will sozusagen erstmal zeigen, wer dich durch und durch kennt, wer ruft dich eigentlich in die Nachfolge? Und von dem kannst du dich nicht verstecken. Wir sind ziemlich am Anfang, da kommt noch eine Menge über Nachfolge, eine Menge über den König, aber hier wird er vorgestellt. Wenn ich euch das einbläuen darf, dann das. Seid nicht zu schnell bei der Anwendung, seid nicht zu schnell bei euch. Verschafft euch erstmal Klarheit, wie wird Jesus dargestellt. Übrigens, in jedem Buch der Bibel, und ich glaube, darin liegt Kraft und Segen, und auch in der Verkündigung, wenn wir merken, das ist, klingt alles fromm, klingt alles richtig, du sollst, du musst, du darfst, du, alles richtig. Aber Kraft fehlt. Wisst ihr warum? Weil Jesus fehlt. Aber ich muss ihn vorstellen und von ihm aus muss ich gehen und sagen, aber dann wisst ihr, wer der Herr ist, wer der gute Hirte ist. Und dann bekommt das Kraft in der Nachfolge, in der Bereitschaft, in der Motivation, in allen diesen Dingen. Wir haben uns vorgenommen, nichts anderes zu wissen als Jesus Christus. Okay? Und das war von der Schrift. Und so müssen wir das einordnen, Matthäus. Ich frage mich, wie hilft dieser Abschnitt Jesus darzustellen? Wie hilft dieser Abschnitt Jesus darzustellen? Wie hilft das? Was lehrt mich das über Jesus, über Jesus? Das ist die Perspektive. Und ich hoffe, dass euer Gewissen euch genauso nervt dann und fragt, nee, nicht so schnell, komm nochmal zurück. Dass wir da geübte Sinne bekommen. Versteht ihr mein Anliegen? Macht das Sinn? Ja. Das war eine gute Übung, denke ich. Okay. Ja. Das ist, und guck mal, da sind wir voll, das ist unsere Prägung. Das ist auch unser kulturelles Erbe. All diese Dinge. Und schaut mal, wie sehr das unser Bibellesen beeinflusst. Ja, wie sehr. Und wisst ihr, wie gefährlich, also für sich, für dich persönlich, ist es schon, wenn man selbst persönlich liest, aber wisst ihr, wie intensiver es noch wird, wenn ich weiß, ich muss jemandem etwas lehren, ich muss Teenie-Stunde halten, ich muss Jugendstunde halten, ich muss predigen, dann sind wir sofort in dem Modus, was muss ich dem sagen, was er tun soll. Wir sind sofort im Belehrmodus.
Alleine bei der Taufvorstellung, also wenn du willst taufen, dann liest es gleich, ja, welchen Dienst wirst du machen. Mhm.
Mhm. Kannst du untergehen, gell? Ja. Und darum, Freunde, und darum, jetzt zum Persönlichen, wenn wir Menschen Jesus nicht vorstellen, wer ist, werden sie das tun, weil sie es tun müssen und nicht, weil sie ihn lieben. Weil sie sagen, er ist es mir wert, oh, ich würde so gern diesem König dienen, oh. Wenn ich nur diesen König, das wäre der Hammer. So, Das heißt, das Anliegen ist, den König darzustellen. Das ist das Anliegen von Matthäus, den König darzustellen. Er nimmt sich so viel Mühe, so viel Zeit. Eine Sache, und dann machen wir Feierabend für heute, dann sind wir bei 12, dass das nicht alles konstruiert ist, sondern möchte ich euch ganz kurz zeigen. Geht mal mit mir ins Matthäus-Evangelium, und zwar jetzt in Kapitel 5. Kapitel 5, ich bin Peter verschreckt. Kapitel 5, ab Vers 1. Als aber die Volksmenge sah, stieg er auf den Berg, und als er sich gesetzte, traten seine Jünger zu ihm, und er tat seinen Mund und lehrte. Und wen lehrt er hier? Ah, die Jünger. Und was haben wir für ein Bild? Jesus läuft auf den Berg, und es sind ganz viele Menschen, und dann läuft er von Stein zu Stein, von Grüppchen zu Grüppchen und lehrt alle. Das mag sein, dass da Menschen dabei waren, aber an wen ist die Aussehen? Es geht hier um die Jüngerschaft, es ist eine Lehre an die Jünger. Er lehrt die Jünger. Dann nebenbei, die anderen verstehen das nicht, was da gesagt ist. Die Welt kann das nicht verstehen, die kann das nicht leben. Es kann nur ein Jünger, ein Jünger des Reiches Gottes geworden ist, ja? Des Königs. Und jetzt schauen wir, wie es endet. Kapitel 7. Ja? Ja, ich sage nicht. Niemand kann Jünger Jesu werden, wenn Jesus erkennen und glauben, wenn er nicht ihm gehört. Und weißt du, wann man Jesus gehört? Vor grundlegender Welt schon. Muss man sein. Alles danach ist nur, dass man es wird. Nämlich verherrlicht darstellt. Das ist vor grundlegender Welt wirst du sein Jünger. Und dann beginnt das Machen des Jüngers. Okay. Kapitel 7 im Matthäus-Evangelium. Schaut mal Vers 28. 7. Matthäus 7. Also ich habe euch gerade gesagt, so beginnt die Bergpredigt. Er beginnt seine Jünger zu lehren. Und schaut mal, wie die Bergpredigt aufhört. Und es geschah, als Jesus diese Worte vollendet hatte, da erstaunten die Volksmengen über seine Lehre. Jetzt kommt eine Formulierung ins Spiel, die wichtig ist im Matthäus-Evangelium. Und es geschah, als Jesus diese Worte vollendet hatte. Das heißt, hier ist so Schlüsselformulierung gesagt, jetzt ist gerade ein Abschnitt abgeschlossen, jetzt ist gerade ein Lehrblock fertig. Wir können sagen, hier Matthäus 7, 28 ist hier so ein 7, 28 ist hier so ein Übergangsvers, der sagt, okay, wir sind jetzt fertig mit dem Lehrblock, jetzt kommt ein Tatblock. Okay? Das Gleiche findet ihr in Kapitel 10. Und zwar ist das eigentlich 11.1. Ja, das ist, eigentlich gehört 11.1 zu 10. Da hat der Mönch beim Einteilen des Kapitels auf dem Pferd ist er verrutscht. Man hat es schon gehört, ja? Im Mittelalter ist ja die Einteilung eigentlich entstanden. Wie gesagt, ich halte das für eine der größten Aufgaben, exegetisch die Bibel in Verse und Abschnitte so einzuteilen, ist ja wunderbar, gell? Aber nicht immer ist es glücklich. Deswegen zum Beispiel ist in meiner Bibel thematisch 11.1 gehört noch zu dem Abschnitt dazu. Habt ihr es bei euch auch, ja? Und man sagt, dass der Mönch ja viel Arbeit war und viel unterwegs war und manche Einteilung auf dem Esel gemacht hat oder im Pferd. Und dann ist er beim Reiten und dann ist er zu halt verrutscht. Aber schaut mal fest, 11.1 heißt es. Und es geschah, als Jesus diese Befehle an seine 12 vollendet hatte. Wiederum eine Formulierung. Seht ihr das? Geht mal in Kapitel 13. Vers 53. Und es geschah, als Jesus diese Gleichnisse vollendet hatte. Ging er von dort weg. Und so findet ihr, wir machen das kurz, geht mal Kapitel 18, 19.1. Und es geschah, als Jesus diese Reden beendet hatte, begab er sich von Galiläa weg und kam. Seht ihr das? Und noch einmal Kapitel 25, 26.1. Und es geschah, als Jesus diese Reden beendet hatte, sprach er zu seinen Jüngern, ihr wisst und so weiter. Seht ihr, das ist die Formulierung, die hier immer wieder aufkommt und dann gibt sozusagen immer wieder einen Abschluss, den er sprachlich gemacht hat. Der hat gesagt, okay, jetzt habe ich, jetzt ist der Redeblock fertig und jetzt komme ich zum nächsten Tatenblock. Und damit man das weiß, fügt er immer die gleiche Formulierung. Und es geschah, als Jesus diese Lehre, diese Predigt, diese Reden, diese Gleichnisse, zack. Und wichtig ist, Freunde, das ist wichtig, Matthäus hat ein Anliegen. Wie beginne ich das Evangelium? Okay, ich erzähle über seine Geburt und dann entscheidet er aus einem bestimmten Grund, welche Ereignisse er nimmt und welche er nicht nimmt. Er erzählt nicht von der Maria, nichts von der Maria. Er erzählt es von Josef. Er erzählt von den Weisen aus dem Morgenland, nichts von den Hirten. Und nicht sagen, ja cool, ich mache etwas anderes, was Lukas gemacht hat. Oder so. Das ist nicht das Anliegen, sondern er hat weil er etwas auf dem Herzen hat, weil er etwas sagen will, wählt er ganz bestimmten Stoff. So, und dann ordnet er das an. Und genauso, er sagt, ich will jetzt die Lehre Jesu vom Reich Gottes vorstellen. Okay, was brauche ich da? Dann nimmt er aus dem Leben von Jesu seine Reden, seine Predigt, und ordnet das so an, dass es eine Sinneinheit abgibt. Inhaltlich kann es zeitlich anders angeordnet sein in der tatsächlichen Abfolge. Aber das ist nicht das Anliegen von Matthäus, sondern er sagt, ich will, dass du verstehst, was Jesus sagt. Deine Aufgabe ist jetzt nicht, die Geschichte zu rekonstruieren. Deine Aufgabe ist es jetzt zu sagen, warum stellt er das hintereinander? Wenn du das verstehst, dann kommst du an die Botschaft dran. Weil dann kommst du an diesen roten Faden an. Weil an diesem Gedankengang hat er den ganzen Stoff angeordnet. Genau das Gleiche in unserem Abschnitt auch. Er hat ganz bewusst überlegt, warum er nicht alle drei erwähnt, warum nur zwei, warum redet er von der Sturmstellung danach und solche Dinge. Und genau das Gleiche, er überlegt, ich möchte was sagen, wie das Reich sich ausbreiten wird. Welche Gleichnisse von Jesus kann ich dazu gebrauchen? Wann hat er das? Damals hat er das gesagt, dann hat er das. Zack, ordnet das an, wir haben die Gleichnisse. Versteht ihr das? Wichtig zum Verständnis Matthäus-Evangeliums, thematisch. Und glaubt mir, nicht nur das Matthäus-Evangeliums. Okay, das ist ein kleiner Einblick in die Einleitungsfragen. Da geht es um, wer hat es geschrieben, an wen geschrieben, für wen. Ich erarbeite mir die geografischen Begebenheiten, die kulturellen, die religiösen. Ich arbeite an der Komposition, an dem Aufbau, am Aufbau des Buches. Dazu bekomme ich Hilfestellung in der Einleitungsliteratur, in den Kommentaren kann ich... Ich vermute, fast jeder Ausleger wird auf diese fünf Redeblöcke mal drauf etwas dazu sagen, weil das so markant im Matthäus-Evangelium ist. Das ist ein Werkzeug und man kann viel damit arbeiten. Und wichtig ist, immer in Bezug zu meinem Text setzen. Wie hilft es mir, meinen Text besser zu verstehen? Wenn es nicht hilft, dann verschwendet keine Zeit, geht weiter. Wenn es hilft, arbeitet dran. Okay? Okay, ich bete. Und danke dir für diesen Vormittag und nicht nur für den Vormittag, ich danke dir für dein Wort. Danke, dass du durch deinen Geist so was Wertvolles gemacht hast, uns geschenkt hast. Herr, je tiefer wir hineinschauen, umso mehr merke ich, wie sorgfältig wir arbeiten müssen und genau hinschauen müssen, damit wir bei dir bleiben und dich erkennen. So mach uns weise darin und fähig darin, dich von der Bibel zu verkündigen, dich von der Schrift zu verkündigen. Segne jeden Einzelnen, der sich heute diesen freien Tag eigentlich genommen hat. Segne und belohne ihn reichlich dafür. Amen.